Partner der heutigen Folge ist die Pedico-Akademie. Der neue Weiterbildungsplaner und Wandkalender 2026 ist da. Ab sofort könnt ihr den kostenfreien Urlaubs- und Weiterbildungsplaner wieder als Wandkalender bestellen. Der Wandkalender ist im A1-Format, ein übersichtlicher Wandkalender mit Darstellung aller Feiertage und einer Schulferienübersicht, der sich gut im Teamraum oder im Büro macht und bei der Jahresplanung hilft. Dazu gibt es ein passendes Planungsheft mit allen Seminarangeboten, sortiert nach Datum und mit einem übersichtlichen Themenregister. Reduziere jetzt deinen Planungsaufwand für Weiterbildung 2026 und bestelle den Weiterbildungsplaner 2026 auf pedico-akademie.de/planer. Pedico wie immer mit AE. pedico-akademie.de/planer. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Wie schön, dass du eingeschaltet hast und wieder dabei bist oder vielleicht auch das erste Mal, wer weiß. Mein Name ist Lea Wedewart und ich möchte mich hier äußern zu den Themen rund um eine außerfamiliäre Begleitung von Kindern in Institutionen, so dass sie einen achtsamen, einen sicheren Ort haben, wo auf jeden Fall hingeschaut wird, was Verletzungen angeht und bedürfnisorientiert begleitet werden. Dafür setze ich mich ein. Und das sind auch die Themen, wozu ich unterwegs bin in Deutschland und ja auch innerhalb der BO-Akademie. Wie schön, dass du dabei bist. Ja, ich finde diese fast schon Vorweihnachtszeit jetzt, wir sind ja mal wieder schon in der Vorweihnachtszeit angekommen. Ich merke, dass schon langsam dieser Stress aufkommt von Geschenke und so. Und ich weiß, einige sind schon sehr weit wahrscheinlich. Ich bin da immer so die Fraktion auf den letzten Drücker. Irgendwie ist das magisch und irgendwie macht es mir auch Stress. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber tatsächlich neigt sich unser Jahr zum Ende. Dann sind wir schon fast in 2026 angekommen. Ich hoffe, ihr seid soweit gesund. Bei mir, ich halte mich einigermaßen gut, muss ich sagen. Und ich habe jetzt so meine letzten Fortbildungen, bevor ich dann auch in den Dezember starte, wo es dann etwas ruhiger wird und ich mich ein bisschen mehr auf mich selber besinnen kann und wir uns als Familie. In dieser Folge wird es einen Vortrag geben. Ich war zu Gast beim LAG Freie Kita-Träger Hessen e.V. und habe dort im letzten Jahr einen Vortrag gehalten zu meinem Buch Ankommen dürfen statt loslassen müssen, also über bedürfnisorientierte Eingewöhnung. Und ich wollte diesen Vortrag mit euch teilen und wünsche euch dabei jetzt ganz viel Spaß. Eventuell wird das ein bisschen anders klingen als sonst, weil es natürlich so eine Vortragsatmosphäre ist und kein direktes Podcast-Mikro. Und ja, möchte euch so ein bisschen mitnehmen in das, was ich so tue, und wünsche euch jetzt ganz viel Inspiration und Freude beim Zuhören.
Der Kita-Podcast von Lea Wedewart.
Ich beschäftige mich hier mit einer achtsamen, gewaltfreien und bedürfnisorientierten Begleitung von Kindern, in der die Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen aller Beteiligten im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Und eines meiner Herzensthemen hier transportieren zu dürfen oder auch eigentlich viele mehrere Themen, die hier zusammenkommen. Ich darf jetzt eine Dreiviertelstunde über das Thema der bedürfnisorientierten Ankommenszeit sprechen und freue mich darüber sehr. Ich möchte uns ganz kurz vorstellen, Katrin Hohmann und ich. Ich sage immer uns, weil wir eine Einheit sind. Wir haben die Akademie für bedürfnisorientierte Pädagogik gegründet. Das ist das, womit wir uns hauptsächlich beschäftigen. Die BOP, so kürzen wir das ab, bedürfnisorientierte Pädagogik. Und das ist das, das Dach von allem ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und in dem Zusammenhang bieten wir Fortbildungen an, Ausbildungen, Fachberatung. Und was noch ein Teil ist, was ich mache, ist, die Interaktionsqualität zu erheben. Das heißt, ich gehe in Einrichtungen und habe das Privileg, wie ich finde, ganz viele Einrichtungen besuchen zu dürfen. Also das heißt,
Ich bin dann manchmal wochenlang in einer Einrichtung und darf dort ganz lange beobachten nach einem standardisierten Verfahren und darf dann nachher mit den Fachkräften in Austausch gehen, wie sie ihre Beziehungsgestaltung verändern können oder was auch gut gelingt. Ja, das ist das, was ich mache. Vielleicht kennen manche mich aus dem Kita-Podcast, der auch unter dem Motto der bedürfnisorientierten Pädagogik steht. Und das, was immer so alles in meinem Kopf rumspukt, habe ich auch in so manchen Büchern niedergeschrieben. Und vielleicht kennt der ein oder andere auch eins dieser Bücher. Und heute wird es um das Buch Ankommen dürfen statt loslassen müssen gehen, weil das einfach als Titel für mich so unbedingt das ausdrückt, was wir ja transportieren wollen, dass es eine Willkommenskultur gibt, ein hier darf ich ankommen, hier darf ich sein, statt du musst loslassen. Ne? Und dieses du musst loslassen macht schon so einen Druck und so einen, wie soll ich denn loslassen, wenn ich eigentlich mich noch gar nicht sicher fühle und dieser Druck eigentlich eher dazu führt, dass es noch weniger möglich ist. Und das war der ausschlaggebende Punkt für diesen Titel und darüber wird heute mein Vortrag handeln. Und hier ein kleiner Überblick. Ich möchte am Anfang nochmal neben diesen wunderbaren Perspektiven, die es gerade eben schon gab, der Fachkräfte, der Kinder, ein poetischer Einstieg, habe ich jetzt nochmal einen anderen Zugang gleich, eine kleine Gedankenreise. Und danach werde ich als Grundlage des bedürfnisorientierten Ankommens einmal einen Mini-Einstieg in die bedürfnisorientierte Pädagogik vornehmen. Es gibt eben auch ganz viele Mythen darüber, ja, also ganz viele Irrtümer. Die werden wir heute nicht alle auflösen können, aber zumindest, dass klar ist, worüber sprechen wir eigentlich. Und am Ende werde ich nochmal zusammenfassen, was ist eigentlich das, was ein bedürfnisorientiertes Ankommen ausmacht, um so ein paar Impulse mitnehmen zu können. So, wir steigen jetzt in eine Gedankenreise ein. Ist natürlich freiwillig, Sie dürfen freiwillig mitmachen. Ich würde Sie bitten, wenn Sie wollen, einmal die Augen zu schließen. Finde eine bequeme Sitzposition. Schließe die Augen, wenn du magst. Du bist in einer dir vertrauten Person nach Tokio gereist. Heute wollt ihr gemeinsam den Stadtkern erkunden. Um euch herum fahren viele Autos. Die Stadt ist heute eigentlich wie immer sehr voll mit Menschen. Du spürst das Vibrieren förmlich in der Luft. Spürst das Leben, riechst die Gerüche der Straßenküchen und wirst von der bunten Leuchtwerbung geblendet. Du versuchst, all die neuen Eindrücke aufzusaugen und zu verarbeiten. Du fühlst ein Kribbeln in dir. Die Energie der Stadt scheint sich auf dich übertragen. Einerseits fühlst du ein wenig Anspannung aufgrund der ungewohnten Situation. Andererseits bist du freudig aufgeregt, Neues zu erkunden. Plötzlich fällt dir ein nettes Gespräch am Straßenrand auf und du drehst dich zu deiner Begleitperson um sie zu fragen, ob ihr gemeinsam dort hineingehen wollt. Doch diese scheint nicht mehr hinter dir zu sein. Du schaust dich hektisch um, doch sie ist nirgends zu sehen. Du verlierst die Orientierung, erkennst aufgrund der fremden Schriftzeichen nicht, wie die Straße heißt. Die Menschen um dich herum scheinen nun immer lauter zu werden. Du suchst ihre Blicke, doch sie streifen dich nur oder rempeln dich unbewusst an. Endlich wendet sich dir jemand zu und du fragst auf Englisch, an welcher Straßenecke du genau bist. Doch die Person scheint dich nicht zu verstehen. Sie zuckt mit den Schultern, murmelt ein Sorry und geht weiter. Wie geht es dir? Was fühlst du? Was brauchst du? Was wirst du tun? Plötzlich berührt dich eine Hand sanft von hinten. Es ist deine Begleitperson. Sie strahlt dich erlöst an und ruft: Oh, zum Glück, da bist du ja. Sie dürfen ihre Augen wieder aufmachen, wenn sie möchten. Ja. Wie ging es Ihnen? Was haben Sie gefühlt? Da in Tokio, in der lauten Stadt, wo Sie sich nicht so richtig orientieren konnten, wo Sie niemanden kannten. Vielleicht wollen Sie mit uns teilen. Was haben Sie gefühlt? Eine Reizüberflutung. Was noch?
Unsicherheit.
Unsicherheit. Das wollten die anderen auch sagen. Was noch? Bitte?
Panik.
Eine Art von Panik?
Mhm.
Alleingelassen zu sein.
Mhm.
Hilflosigkeit. Also es kommen so einige so Gefühle hoch, die vielleicht sowas wie Überforderung, Hilflosigkeit, so ein Stress, ne? Also man spürt förmlich so diesen Stress in sich aufsteigen, oder? Also es ist, wenn man das jetzt in Worte fassen wollte, vielleicht sowas wie Angst, Verzweiflung, Orientierungslosigkeit, Hilflosigkeit, Anspannung, vielleicht auch ein Schreck, den wir gespürt haben. Und dann am Ende die Erleichterung, also ich habe sie zumindest gespürt, als meine Freundin dann wieder da war. Und was brauchen wir in dem Moment? Können Sie mal kurz reinfühlen? Was ist das, was wir brauchen in dem Moment? Hat jemand eine Idee?
Etwas Vertrautes.
Etwas Vertrautes. Ich bin auf der Suche nach was Vertrautem. Ein vertrautes Gesicht, ein etwas Vertrautes in der Umgebung. Aber das gibt's eigentlich nicht. Ne? So vielleicht doch, vielleicht das vertraute Hostel oder Sonstiges. Ne? Ja, was noch?
Jemand, der mich versteht,
der mir vielleicht zuhört, der sieht, was ich eigentlich gerade fühle. Ne? Diese Überforderung, diese Angst vielleicht auch. Ja? Bitte?
Ein Ruhepol,
weil der Stress so groß ist, ne, in mir. Also dieser Stress, der hochkommt. Ich brauche eigentlich wieder was, was den wieder senkt, diesen Stress. Ne? Also Ruhe, das kann ja vielleicht eine Person dann auch sein. Ne? Genau. Ja, was noch? Sicherheit, genau. Ich besuche Sicherheit. Genau, Orientierung, Führung, Kontrolle, Ruhe, genau. Sie haben es alles gesagt. Und damit haben wir schon einen kleinen Einstieg eigentlich in das Thema der bedürfnisorientierten Pädagogik, denn darum geht's. Was fühlen wir eigentlich in welchem Moment und was brauchen wir? Zu schauen, was ist da aktiv, in welchem Moment. Und beim Ankommen, da kommen wir nachher dazu, ist das besonders aktiv. Einmal eine kleine Einstieg, was die bedürfnisorientierte Pädagogik überhaupt meint, weil es da oft so unterschiedliche Vorstellungen davon gibt. Deswegen hier einmal eine Definition. Bedürfnisorientierung bedeutet, dass alle Beteiligten mit ihren Gefühlen, Bedürfnissen und Grenzen, die haben wir jetzt gerade in der Gedankenreise noch nicht angesprochen, gesehen und respektiert werden. Gefühle, Bedürfnisse, Grenzen und zwar aller Beteiligten. Und das ist ein Mythos häufig der Bedürfnisorientierung, dass geglaubt wird, es geht nur um die Bedürfnisse der Kinder. Nein, es geht um die Bedürfnisse aller Beteiligten, also auch meine Bedürfnisse als Fachkraft. Weil nur so kann ich mich in Beziehung setzen. Wenn ich meine eigenen Bedürfnisse präsent habe und weiß, ein Bewusstsein dafür habe, für die Gefühle, für die Bedürfnisse, dann kann ich mich in Beziehung setzen. Sonst kommt es in ein Ungleichgewicht und ich kann gar keine authentische Beziehung leben. Es geht auch um die Grenzen. Es geht darum, dass wir sie respektieren. Es heißt nicht unbedingt, dass wir sie garantieren können. Es geht erstmal um das Gesehenwerden, also das Sehen der Gefühle, der Bedürfnisse, der Grenzen und nicht unbedingt, dass ich jederzeit alles erfüllen kann.
Das ist wichtig. Das ist ein Mythos, der manchmal der BOP nachhängt. Im gleichwürdigen Aushandlungsprozess, da haben wir die Gleichwürdigkeit. Da sagen wir immer das große Und. Du und ich, das ist die Gleichwürdigkeit, die mal Jesper Juhl benannt hat. Denn sonst sind wir in einem Machtverhältnis, also ein Ungleichgewicht. Im gleichwürdigen Aushandlungsprozess werden Bedürfnisse einander gegenübergestellt, abgewogen und den Gefühlen wird Raum geschenkt. Das ist wichtig. Die Gefühle dürfen da sein, aller Beteiligten. Sie werden nicht abgesprochen. Sie müssen auch mal loslassen. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Das wären solche Sätze, die quasi den Gefühlen keinen Raum gibt. Die geben den Gefühlen keinen Raum, denn sie sagen eigentlich, diese Gefühle, die sie gerade fühlen, die sind gerade nicht legitim. Die dürfen nicht da sein. Das heißt, auch durch meine Wortwahl zu sagen, deine Gefühle dürfen da sein, das kann eine Mutter betreffen, einen Vater, das kann auch die Kollegin oder den Kollegen betreffen oder das Kind, alle Beteiligten. Wichtig ist der achtsame Kontakt mit sich selbst und den anderen. Das, was wir gerade gemacht haben mit der Gedankenreise, ist ein Kontakt zu mir selbst. Was habe ich eigentlich gerade gefühlt? Was brauche ich eigentlich gerade? Und das ist ein wesentlicher Teil der BOP, Achtsamkeit. Was fühle ich eigentlich selbst gerade in diesem Moment, um mich dann wieder in Kontakt zu anderen setzen zu können? Da fehlt noch ein kleiner Teil, der noch da heißt, es geht nicht um die Lösungsfindung, sondern es geht um die Beschreibung des Seins im Jetzt. Also das heißt, es geht darum zu beschreiben, was ist aktiv und nicht sofort eine Lösung immer zu haben. Also ich sehe häufig in der Praxis, dass Fachkräfte ein Selbstverständnis haben von, ich muss eine Lösung haben für jede Situation, für jeden Konflikt unter Kindern, ich im Konflikt mit den Kindern, das ist meine Hauptaufgabe. Und das sehe ich nicht so. Unsere Hauptaufgabe ist meines Erachtens zu beschreiben, was jetzt gerade da ist. Die Gefühle, die Bedürfnisse, die Grenzen aller Beteiligten. Hier einmal als Überblick. Man sieht's auch. Letztens war dieses Gelb nicht da. So, das sind sozusagen die Säulen der BOP. Der Sockel ist die das Gewaltbewusstsein und die Kinderrechte. Und da sieht man eben diese drei Grundpfeiler, die ich gerade benannt habe: die Gefühle, die Bedürfnisse und die Grenzen. Und dann kommt ein vierter Grundpfeiler dazu: das Selbst-Ich. So haben wir das genannt. Das ist letztlich nichts anderes als die biografische Selbstreflexion. Wo komme ich her? Weil das immer Einfluss hat auf das, wie wir Beziehung gestalten. Immer. Also ich sage gern, das Kind vor uns ist das Kind in uns. Also wir können nur so interagieren, wie wir es selbst erfahren haben. Und das sind unsere Glaubenssätze, das sind manchmal auch Entwicklungstraumata, die sozusagen immer wirken in dem, wie wir in Beziehung treten. Und so kommen wir zu den vier Grundpfeilern, die gerade benannt wurden. Es geht also immer darum zu gucken, was brauche ich und was brauchst du? Was fühle ich und was fühlst du, also mein Gegenüber? Was will ich nicht, was willst du nicht? Und wenn ich in der Interaktion mit dem Kind bin, bedeutet das, dass ich zum Beispiel feinfühlig das Nein des Kindes wahrnehme und sage, das ist dein Zeichen, wie du sagst, das willst du nicht. Also zum Beispiel ein wütend schreiendes Kind im Ankommensprozess sagt auf seine Art, nein, das will ich nicht. So, und dann ist dieser Grenzengrundpfeiler relevant. Das ist deine Grenze. Und zu spüren, was ist meine Grenze? Ich war zum Beispiel letztens wieder in einer externen Beobachtung, in einer Einrichtung. Und da hat man sehr stark gespürt, wie diese Fachkraft wirklich in eine Überforderung gekommen ist. Was sehr verständlich war, weil der Personalmangel war wie immer, also wie häufig leider, einfach schlimm, ja. Also er war alleine mit 16 Kindern und kam in eine Überforderung. Und dann ist es eben ein Unterschied, ob Glaubenssätze hochkommen von, ich schaff das schon. Das muss ich halt schaffen, weil ich bin ja die Fachkraft. Oder ich spüre meine Grenze und merke, oh, ich bin überfordert. Ja, also das ist auch diese Selbstanbindung, diese Kontakt zu mir selber. Oh, ich spüre, ich bin überfordert. Das schaffe ich nicht. Wenn ich jetzt meine Grenze hier nicht spüre und kommuniziere, dann kann es sein, dass ich verletzend handle. Und dann die Leitung anzurufen und zu sagen, hier ist meine Grenze gerade. Ja, das heißt, es geht immer um die, es geht immer um jede Beziehung im Grunde. Ja, also es geht jede Beziehung auch zur Leitung, die ich gestalte, die immer auf diesen Bausteinen aufgebaut ist. Das, und dann letztlich, und das finde ich besonders im Ankommensprozess, ein unglaublich relevanter Grundpfeiler, das Selbst-Ich, an was erinnere ich mich? An was erinnere ich mich und an was erinnerst du dich womöglich? Wenn wir vor allem über Eltern sprechen, die zum Beispiel nicht loslassen können, an was erinnern sie sich? Was macht die Angst so groß? Ist es ein, mein Kind musste schon früh in eine Klinik und ich hatte so Angst um das Leben dieses Kindes. Wenn ich jetzt noch mal loslasse, dann heißt das womöglich, mein Kind wird sterben. Jetzt mal überspitzt gesagt. Aber das ist das, was im Gehirn abgespeichert ist. Und das ist das, was dann präsent ist in dem Moment. Und das wird wirksam in dieser Situation. Das heißt, das können wir nicht ohne unsere Prägungen denken. Genauso auch bei uns Fachkräften. Was passiert, wenn ein Abschied stattfindet und das Kind weint womöglich? Bin ich eher dissoziierend? Also das heißt, dissoziiere ich meine Gefühle und gehe einfach stur dadurch und sage, das muss so sein und spalte meine Gefühle komplett ab? Oder lasse ich mich so reinwickeln und reinziehen in dieses Gefühl zum Beispiel und kann sozusagen das gar nicht gut handeln, dass das Kind so weint? Ja, also das heißt, da immer wieder reinzuspüren, was macht das denn mit mir eigentlich und woher kommt das? Professionalität bedeutet, das steht überall, eben die Selbstreflexion. Und das ist manchmal zu wenig detailliert beschrieben, was das eigentlich heißt. So, und die Selbstreflexion, um es eben konkret zu machen, heißt reflektieren, was brauche ich in welchem Moment, was fühle ich eigentlich, wo ist meine Grenze und was wird wirksam aus meiner eigenen Biografie. Und dann, wenn ich da einen guten Kontakt habe, und das ist ganz ehrlich, das ist ein langer Weg, auf dem befinde ich mich auch immer noch. Also ich sage immer, man findet links und rechts ständig was am Wegrand, wenn man dafür offen ist. Und dann, ja, in ein ehrliches mit sich Kontakt aufnehmen zu gehen, um dann wirklich authentische Beziehungen leben zu können. Und friedvolle Beziehungen, weil das ist die Grundlage zum Beispiel für Gewaltbewusstsein. Und dann kann ich friedvolle Beziehungen. Ganz kurz, das Eisbergmodell, das kennt vielleicht der ein oder andere, ist sozusagen ein wichtiges Modell der BOP. Jedes Verhalten hat immer einen Grund und ist sozusagen nur die Minispitze des Eisbergs. Ein hauendes Kind, ein beißendes Kind, eine Mutter, die klammert, ein Vater, der zu spät kommt. Was auch immer, ist nur die kleine Spitze des Eisbergs. Darunter befinden sich Gefühle, Bedürfnisse, Prägungen, die immer dieses Verhalten begünstigen, sozusagen. Und es ist immer das Beste, was, ach so genau, wir sagen da manchmal Tiefseetauchen, also das heißt, unter die Wasseroberfläche gehen und das ansprechen, darüber sprechen, was unter der Wasseroberfläche ist und nicht das, was über der Wasseroberfläche steht, nur das Verhalten. Also Verhaltenssprache wäre sozusagen, Kind haut mich und ich sag, hör auf zu hauen. Das ist nur auf der Verhaltensebene. Und wenn ich jetzt unter die Wasseroberfläche tauchen würde, würde ich gucken, was für ein Gefühl steht dahinter, wenn das Kind mich haut. Was braucht das Kind eigentlich? Dann einmal ganz kurz die Grundsätze der BOP. Jedes Verhalten hat einen Sinn und ist der Versuch, sich ein Bedürfnis zu erfüllen. Und Gefühle weisen immer auf Bedürfnisse hin. Gefühle haben immer einen Grund. Ne? Manche sagen, Gott, wofür brauchen wir eigentlich Gefühle? Die haben eine ziemlich sinnvolle Aufgabe, nämlich zu zeigen, dass gerade etwas nicht ausreichend erfüllt ist. Und wichtig ist auch, alle Menschen haben die gleichen Bedürfnisse, nur verschiedene Strategien, um sich die Bedürfnisse zu erfüllen. Das ist auch sehr wichtig. Manchmal sind das sehr unpassende Strategien, die Menschen wählen. Manchmal auch ungesunde Strategien, die Menschen wählen, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und die Hauptaufgabe pädagogischer Fachkräfte ist es da, sozusagen die Strategien von Kindern zu begreifen und andere Strategien an die Hand zu geben, um sich passend Bedürfnisse zu erfüllen. Das ganz kurz. Die Bedürfnisse aller Beteiligten sind relevant, das hatte ich gesagt. Und wir gehen in Beziehung, in verschiedene Beziehungen zu verschiedenen Personen in der außerfamiliären Begleitung von Kindern. Nämlich das Kind und die begleitende Bindungsperson haben natürlich eine Beziehung. Die Fachkraft baut eine Beziehung zum Kind auf. Na, das ist wichtig für den Ankommensprozess. Und das Kind baut eine Beziehung zur Fachkraft auf, beziehungsweise umgekehrt. Und jeder bringt eben diese Elemente mit, der Gefühle, der Bedürfnisse, der Erinnerungen, die in dieser Beziehung relevant sind, um einen Beziehungsaufbau zu gewährleisten. Was bedeutet jetzt bedürfnisorientiert ankommen? Dass die Bedürfnisse aller Beteiligten, wie des Kindes, der Begleitperson und der pädagogischen Fachkraft, wahrgenommen und berücksichtigt werden. Die bedürfnisorientierte Beziehungszeit, so nenne ich es auch, wir sprechen ungern von Eingewöhnung, weil das Wort Eingewöhnung sowas hat von, wir gewöhnen an die Umstände, die da sind, und das hat sowas Passives. Also das ist sowas, wir gewöhnen ein, also ich gewöhne Gustav ein, ist so ein bisschen, ich mache was mit dir, ne? Und das hat wenig aktiven, also im Wort liegt wenig aktive Qualität, dass sozusagen jeder als Individuum da beteiligt ist. Deswegen schreibe ich in meinem Buch über Beziehungszeit oder Ankommenszeit oder Ankommensphase. Die bedürfnisorientierte Beziehungszeit macht sich frei von Eingewöhnungsmodellen, die einen bestimmten Ablauf oder einen Zeitrahmen vorgeben. Weil es ja sozusagen der Ausgangspunkt die unterschiedlichen Bedürfnisse sind und Gefühle, die jeder mitbringt. Das heißt, es ist ein sehr partizipatives Geschehen. Jeder ist aktiv beteiligt eben in der Beziehung. In der bedürfnisorientierten Beziehungszeit wird davon ausgegangen, dass jeder Mensch so unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, dass Modelle dem Einzelnen im Ankommensprozess kaum gerecht werden können. Zusatz, wenn sie sehr starr angewendet werden. Dass die Wahrnehmung und das feinfühlige Handeln der Bezugsfachkraft als Voraussetzung für ein gelingendes Ankommen im Mittelpunkt steht. Das heißt, feinfühlig wahrzunehmen, was ist gerade vorhanden, welche Gefühle, welche Bedürfnisse, welche Grenzen der begleitenden Bindungsperson bei mir und bei dem Kind. Die Fachkraft benennt, was sie wahrnimmt, also das Beschreiben des Seins im Jetzt, was sie wahrnimmt und richtet ihr Handeln ausschließlich am körperlichen und emotionalen Ausdruck und den Verhaltensweisen der Eltern und Kinder aus. Also das heißt, den Signalen, die Menschen zeigen. Das heißt, es ist ein bisschen ein Perspektivwechsel von einem Modell hinzukommen in ein Beziehungsmiteinander, bei dem wir uns wahrnehmen und ernst nehmen. Es geht also darum, im ständigen Austausch zu sein, das Benennen der Gefühle, der Bedürfnisse, der Grenzen im Dialog. Gefühle, also das fühle ich, das fühlst du und so weiter. Wir machen das in der BOP mit dem Ja-Mantra, so nennen wir das. Das ist letztlich ein Spiegeln dieser Bedürfnisse, der Gefühle, in dem die Person vor mir mit Ja antworten kann. Das hat einen ganz sinnvollen neuronalen Hintergrund. Wenn ich sozusagen mich selber verstehen kann, dann kann das Gehirn sozusagen abhaken und sagen, ah, okay, deshalb habe ich dieses komische Gefühl, diese komischen Wirrwarr in meinem Körper. Jetzt kann ich das verstehen, mache einen Haken dran und dann kann das Gehirn wieder Energie sparen. Das ist ja so ein Energiesparorgan. Ja, also das heißt, wenn es dann sagen kann, ja, so ist es, ah, okay, dann können wir uns wieder beruhigen, entspannen, ja, so. Das heißt, wenn das Gegenüber mit Ja antworten kann, das mache ich ganz viel in meiner Fortbildung, Wörterzauber statt Sprachgewalt, also wie wir sozusagen zugewandt sprechen können, ist also eine Kommunikationsmethode, indem ich eben das hauende Kind dem sage, eben nicht nur hör auf zu hauen, sondern boah, das, ne, du bist ganz schön wütend, kann das sein? Na, also das Spiegeln des Gefühls, ja genau, ich bin wütend. Ja, dann kann das Kind mit Ja antworten. Und ähnlich ist es auch bei Eltern. Na, also Eltern, die immer wieder so Ausdrücke, also einen Ausdruck zeigen von Sorge. Wie entlastend ist das, wenn ich höre, ich habe das Gefühl, dass sie wirklich besorgt sind, dass das nicht so richtig funktioniert. Kann das sein? Ja, weil, ne? Also das heißt, das kann dann mit Ja beantwortet werden und das führt wieder zu einer Entspannung des Systems sozusagen. Und dann sind wir in einem sozialen Miteinander wieder und in einem kooperativen Miteinander. Wenn es sehr gegeneinander geht, können wir sagen, dann ist eben kein, also dann fühlen sich die Beteiligten nicht verstanden. Das könnte dann so aussehen, dass wir im ständigen Austausch darüber sprechen, wie geht's Ihnen eigentlich momentan? Was fühlen Sie? Genau, kann es sein, dass Sie besorgt sind? Ich habe das Gefühl, so ein bisschen, ich spüre so ein bisschen so einen kleinen Ärger. Kann es sein, dass Ihnen, dass der Ablauf, wie wir den besprochen haben, dass Sie da noch mal mehr mitbestimmen wollen? Also Mitbestimmung wäre dann schon das Bedürfnis, ne? Also ja, Sie scheinen sich zu ärgern. Kann das sein? Ja, weil das wollte ich anders haben. Ach so, Sie wollten da mitbestimmen, ne? Wollen wir noch mal drüber sprechen, wie wir das jetzt machen? Dann wären wir beim Bedürfnis der Selbst- und Mitbestimmung. Und dann kann ich natürlich fragen, zum Beispiel eine klassische Frage wäre von einer Skala von 1 bis 10, wie sicher fühlen Sie sich eigentlich gerade? Und dann kann, wenn es dann eine 5 ist, okay, was bräuchte es noch, damit Sie sich noch sicherer fühlen könnten? Also das heißt, über Bedürfnisse in Austausch zu kommen. Genau, und dann natürlich auch immer zu verbalisieren, was Sie für ein Gefühl haben, was für Gefühle und Bedürfnisse beim Kind auftauchen. Also zum Beispiel, momentan hat Gustav Lust, die Welt zu erkunden. Schauen Sie, wie er da läuft und die Sachen anschaut. Oh, aber jetzt braucht er sie offensichtlich. Er braucht Sicherheit und braucht sie jetzt. Also das wirklich über die Bedürfnisse zu sprechen, von Sicherheit, von Kontrolle, da kommen wir gleich zu. Grenzen, zum Beispiel eben Gustav weint ganz laut und klammert sich an sie. Das ist ein deutliches Zeichen seines Neins. Wir warten noch mit dem Abschied, ja, zum Beispiel. Und dann natürlich immer mit einzubeziehen, was Erinnerungen sind. Das kann dann in einem natürlich sehr, das wäre wichtig, in einem sensiblen, geschützten Rahmen natürlich zu besprechen und da feinfühlig reinzufragen, was es schwer macht. Das kommt dann manchmal in so einem Gespräch, wenn man darüber sinniert, was das Abschiednehmen so schwer macht, wenn man eigentlich das sieht, dass das Kind ja sich schon sicher fühlt zum Beispiel. Ne? Und dann eben nicht in eine Abwertung zu gehen von, oh, das Kind ist doch schon längst angekommen. Und der Vater, der kann einfach nicht loslassen, so, sondern in ein, ja, was macht's schwer? Was braucht es, damit sie Sicherheit empfinden? Hier einmal, ja, mögliche Gefühle und Bedürfnisse in der Eingewöhnung oder in der Ankommenszeit. Wir hatten es vorhin schon in der Gedankenreise. Es kann um Angst gehen, um Unsicherheit, um Verzweiflung. Es kann auch eine Hilflosigkeit, eine Orientierungslosigkeit sein. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, es spielen aber auch immer wieder Gefühle von Neugierde, von Lust, von Entdeckerfreude, ne, eine Rolle in diesem Prozess. Und mögliche Bedürfnisse sind hier aufgelistet. Es geht natürlich viel um Sicherheit. Es geht viel um Kontrolle. Ja, das ist, man muss sich das vorstellen. Für Eltern ist das ein unglaublicher Kontrollverlust. Also das Kind abzugeben und nicht zu wissen, was da den ganzen Tag passiert und das anzuerkennen. Genau, es geht um Orientierung, es geht um Mitbestimmung. Also wenn Gefühle von Wut und Ärger da sind, dann hat es meistens mit einer Grenze zu tun und dann zu sagen, okay, also Wut und Ärger sind da, also muss sowas wie vielleicht Mitbestimmung, Selbstbestimmung eine Rolle spielen. Hier eine kleine Auflistung, da gehe ich mal nur exemplarisch rein. Es gibt auch bestimmte Gefühle, die auf bestimmte Bedürfnisse hinweisen, wie zum Beispiel die Wut und der Ärger, eben auf Mitbestimmung, Selbstbestimmung, Wahlmöglichkeit, also Autonomiethemen aufmerksam machen, auch bei Eltern, aber auch bei Kindern, auch bei uns. Wenn wir zum Beispiel traurig sind wegen des Abschieds, dann ist ein Bedürfnis nach Trost, Verständnis im Raum. Wenn ich Angst habe, Sorgen, dann geht es um das Bedürfnis der Sicherheit. Das heißt, wir können das auch anhand von Gefühlen differenzieren, um welches Bedürfnis kann es sich denn handeln? Was könnte es sein? Wir sprechen ungern von positiven und negativen Gefühlen, weil eben alle Gefühle ein wichtiger Signalgeber sozusagen sind für Bedürfnisse. Ja, wir sprechen manchmal von angenehmen und unangenehmen Gefühlen, weil die sich ja schon ein bisschen unterschiedlich anfühlen. Wenn jetzt Gefühle der Freude und des Interesses, der Neugierde da sind, dann sind Bedürfnisse nach Erkunden, nach Lernen, nach Entwicklung im Raum, ne? Und das ist für uns die Chance sozusagen, die zu nutzen, um da weiter was anzubieten und zu sagen, hier in dieser Einrichtung hast du die Chance, dir dieses Bedürfnis zu erfüllen. Genau. Jetzt gehe ich ganz kurz mal darauf ein, warum ist so ein sensibles Ankommen so wichtig? Wir haben in der BOP, also beim bedürfnisorientierten Ankommen, nutzen wir vier verschiedene theoretische Grundlagen. Das ist einmal die Bindungstheorie, das Feinfühligkeitskonzept, weil darin natürlich niedergeschrieben ist, wie wichtig es ist, dass wir feinfühlige Menschen haben, die unsere Bedürfnisse wahrnehmen und die gut beantworten können, um so auch eine Regulation unserer Gefühle erleben zu können. Also die Kinder, aber auch die Bindungspersonen, die begleiten. Dann die Transitionsforschung, die immer wieder betont, das finde ich so wichtig, welche Relevanz Übergänge haben, wenn sie positiv gestaltet sind. Also wenn begleitende Bindungspersonen oder Kinder erleben, dass das ein gelingender Prozess ist, etwas, was mit positiven Assoziationen verknüpft ist, was mit angenehmen Gefühlen verknüpft ist, dann werden sie diese Erfahrungen auf ihr Leben übertragen und andere krisenhafte Momente, Übergangsmomente übertragen. Das heißt, wenn ich einen Abschiedsprozess so gestalte, dass ich zum Beispiel das klammernde Kind vom Arm nehme und das Kind Bedürfnisse von, also und Gefühle von Kontrollverlust und Ohnmacht erlebt und das Bedürfnis nach Kontrolle gar nicht erfüllbar ist, weil es gar keine Chance hat mitzugestalten, dann wird es wahrscheinlich das nicht als etwas Positives abspeichern. Das heißt, es ist wichtig im Ankommensprozess, das so zu gestalten, dass es für alle ein erfolgreicher Prozess ist, ein gelingender Prozess. Was noch bisher viel zu wenig berücksichtigt ist, da sind wir bei der Grundpfeiler des Selbst-Ichs, ist die Psychotraumatologie. Meine Kollegin Marjan Alemzadeh, die partizipatorische Eingewöhnung macht, die macht das auch, dass sie das mit einbezieht. Ich finde, da müssen wir viel mehr hinschauen. Was haben wir eigentlich in uns? Welche erlebten Erfahrungen aus der Vergangenheit wirken auf diese Abschiedsprozesse? Und welche Strategien nutzen wir eigentlich im Heute, um so einen Übergang zu bewältigen? Eine wesentliche Theorie, die wir nutzen, ist die gewaltfreie Kommunikation. Dabei geht es eben um diesen achtsamen Dialog. Also das, was dieser ständige Austausch sozusagen ist, dieses ständige, was fühlst du, was fühle ich, in einem achtsamen Miteinander zu besprechen. Also das heißt, im Sinne der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg, da im ständigen Dialog zu sein, in einer, er nennt das ja Fremdeinfühlung und Selbsteinfühlung. Kurz zusammengefasst, Gelingensfaktoren fürs bedürfnisorientierte Ankommen ist erstens, die Signale von Kindern und Begleitpersonen im Ankommensprozess als Ausgangspunkt für Entscheidungen zu nehmen. Wie geht es allen Beteiligten? Und da sei ein kleiner Hinweis gegeben. Im Buch gibt es auf der Seite 56 eine Tabelle. Das ist eine Signaltabelle. Und dort, es ist sozusagen mein Anliegen gewesen, weg von diesem, was passiert wann am dritten Tag, erste Verabschiedung und was da auch alles geschrieben ist. Und ich weiß, dass die meisten, die ja, das Berliner Eingewöhnungsmodell ist ja am verbreitetsten. Ich weiß, dass viele, viele das nur als Grundlage da liegen haben und dann sowieso individuell gucken. Ja, so, weil das einfach, also man kann nicht, Menschen sind viel zu unterschiedlich, als dass man immer sagen kann, am dritten Tag ist der erste Abschied. Also das macht keinen Sinn. Und mein Anliegen ist es wirklich, den Fokus auf die Menschen zu richten und zu gucken, was zeigen sie denn für Anzeichen, ne? Also Zeichen, die gegen einen Abschied sprechen und Zeichen, die für einen Abschied sprechen, ist sozusagen in dieser Tabelle aufgeführt. Das sind 15 Kategorien, also relativ viel. Und das soll jetzt nur mal exemplarisch dargestellt werden. Und mein Anliegen war es auch sehr, eben die Zeichen nicht nur vom Kind anzuschauen, sondern von den Begleitpersonen, die genauso wichtig sind. Vorhin hieß es ja auch, die Eltern haben auch eine Eingewöhnung, ja, und wahrscheinlich manchmal viel mehr, weil sie viel mehr Sorgen haben, so. Und das ist in Ordnung und das darf sein. Ist die begleitende Person sicher? Ist das Kind sicher? Also eigentlich ist sozusagen der Beziehungsaufbau zu den begleitenden Personen fast noch wichtiger als die zu den Kindern. Und dann genau zu beobachten, was sehe ich gerade? Ich habe jetzt exemplarisch mal was rausgepickt. Allgemein, wie ist das Anspannungslevel der Person? Sind die eher angespannt? Sind die eher locker ausgelassen? Also wie wirkt das? Und dann das genauer anschauen. Was sind denn überhaupt Anzeichen für Anspannung? Zum Beispiel, ein Abschied darf auf keinen Fall stattfinden, wenn ich fleckige Gesichtsfarbe sehe und die Atmung ganz schnell ist und ein ständiges Trinken, Wasser trinken, ne? Also solche Regulationsversuche, diesem Stress umzugehen, ne? Also ständiges Trinken, ständiges auf Toilette gehen oder was auch immer. Na gut, da müsste dann das Kind mitkommen, aber ja, also das unruhige Atmung, ein Hecheln, ein Verschlucken, genau, also das sind so Zeichen, die einfach für Anspannung, die Anspannung repräsentieren. Eine hohe Muskelspannung, geballte Fäuste, ne? Also da sich das genau anzuschauen, was macht denn da Anspannung und was macht wie zeigt sich Wohlbefinden und Entspannung? Und diese Signale sind natürlich wichtig, ganz sensibel wahrzunehmen, um sozusagen auf dieser Grundlage den Abschiedsmoment zu gestalten und dadurch automatisch das Kinderrecht der Mitbestimmung erfüllen zu können. Also die Signale des Kindes im Fokus und dass das Kind auf diese Weise das mitbestimmen kann. Wenn ich eben deutlich zeige, das gibt auch eine Kategorie mit Signalen, also was zeigt das Kind für Signale, wenn es eben laut, wenn es weint, wenn es eben nicht mit, also wenn es zur Tür läuft und so weiter, da gibt es ja deutliche Zeichen, die sozusagen zeigen, ich beschwere mich, ich möchte mitbestimmen in dem Moment. Zugewandtes Trösten, einen Gefühlsraum schaffen, ohne Gefühle abzusprechen. Das heißt, statt zu sagen, das geht vorbei, ist doch alles gut, ist doch nicht so schlimm, du musst nicht weinen. Ne? Also so dieses, dem Gefühlen keinen Raum zu geben oder auch ein schnell zum Fenster gehen und irgendwas zeigen. Also das heißt, die Gefühle schnell ablenken, ne? Also oder das Kind nehmen und dann ganz schnell zum Schnuller gehen und Schnuller rein. Ne? Das heißt, das ist ein, also nicht weinen, also keine Gefühle zeigen. Das heißt immer so viel wie, die dürfen hier nicht sein, dieses Gefühl. Dass da in ein annehmendes, ich sag immer so, wie so ein Gefühlsraum schaffen. Also das ist jetzt der Raum und in diesem Raum dürfen deine Gefühle sein und ich bin da. Also ein Annehmen und da wirklich diesen Grundsatz der BOP, alle Gefühle dürfen sein, anzunehmen. Und für mich war das, als ich das angefangen habe zu integrieren, war das für mich eine totale Entlastung. Es darf sein. Eher jedes Gefühl darf sein. Du scheinst echt traurig zu sein. Ich bin da. Genau, und dann natürlich diese Signale, die das Kind sendet, als Bedürfnisse umzuinterpretieren und dann gucken, was braucht das Kind, welche Beschwerde ist das und was können wir für Strategien nutzen, um es für alle Beteiligten angenehm zu machen. Ich habe letztens eine Kita, die eben bedürfnisorientiert partizipativ eingewöhnt, die meinten, langsamer ist schneller. Das fand ich total gut. Also langsamer eingewöhnen ist schneller. Also heißt so viel wie, wenn ich da wirklich in diesem Ankommensprozess ganz viel investiere, also wir sagen auch Zeit investieren, um Zeit zu gewinnen, dann habe ich nachher ein Kind, was ausgeglichen ist, was wirklich angekommen ist und dann wird alles später leichter. Und wenn ich das versuche durchzudrücken, dann sind nachher alle unzufrieden und man selbst doch auch. Also als Fachkraft selbst ist das auch unglaublich anstrengend, ein Kind, was sich eigentlich dann dauerhaft beschwert, mit zu begleiten zum Beispiel. Also es ist Stress. Gefühle und Bedürfnisse von begleitenden Bindungspersonen ernst nehmen, das ist eben auch wichtig. Das wurde auch deutlich, denke ich. Hier mal ein paar Beispiele. Meine Kollegin Katrin Hohmann, die hat in dem Buch von Mariana Lemzadeh, in dem Partizipatorische Eingewöhnung, hat die ein Kapitel geschrieben zu Gefühlen. Und daraus ist das. Und es kann sowas sein, wie ich fühle mich verzweifelt, weil ich habe einfach so viel zu tun und ich brauche Verbindlichkeit für meine Termine zum Beispiel. Also da wäre das Gefühl, dass diese Verzweiflung und die Verbindlichkeit wäre dann das Bedürfnis. Ich fühle mich traurig, da ist traurig das Gefühl und ich brauche Unterstützung. Unterstützung ist auch ein Bedürfnis, um mich dann verabschieden zu können. Also ich schaffe diesen Abschied nicht, ich brauche da Unterstützung. Ich fühle mich besorgt und ängstlich, ob die Eingewöhnung unserer Beziehung gut tut und ich benötige Beistand und Sicherheit. Da geht es um Trost auch wieder. Trost, verstanden zu werden, Sicherheit. Und das Gefühl, was aufploppt, ist besorgt sein und ängstlich. Ich fühle mich hoffnungslos, da ich schon 2 Wochen arbeiten gehen muss. Also auch so eine Verzweiflung vielleicht und benötige dabei auch Unterstützung und Verständnis. Ich bin verärgert und brauche Verlässlichkeit in der Anwesenheitskonstanz der Bezugsperson. Also das heißt, ich brauche Verlässlichkeit und das ärgert mich und ich möchte da gehört werden und möchte gerne den Ablauf verändern. Das wären so ja ein paar Ausdrücke von Gefühlen und Bedürfnissen, die begleitende Person so bewegen. Auch die eigenen Gefühle als Fachkraft wahrnehmen und da sind wir auch beim Thema Fachkraft Gesundheit. Ich darf mich selber ernst nehmen, ich darf mich selber spüren und selber sagen, stopp, an diesem Tag kann ich das zum Beispiel nicht. Ja, also auch, es ist legitim, mit begleitenden Personen zu besprechen. Wissen Sie, heute Morgen bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, mir geht's überhaupt gar nicht gut und ich finde es heute sehr unpassend und unpraktisch, wenn wir den Abschied machen. Können wir den noch auf morgen verschieben? Ja, das heißt, wir müssen nicht funktionieren, sondern auch gucken, wann bin ich denn in meiner Kraft? Ne? Und das merken die Kinder natürlich auch und erlangen dadurch auch Sicherheit. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, heute, da kann ich Bäume ausreißen. Ne? Also da stehe ich da wie ein sicherer Hafen, ein sicherer Baum, an den man sich anlehnen kann. Und dann eben in den Dialog zu gehen und zu sagen, meine Gefühle sind so, genau, also heute wissen Sie, heute da, ich fühle mich wirklich heute traurig, weil gestern da war irgendwas und dann, ich habe das Gefühl, heute schaffe ich das nicht so gut, wenn wir den Abschied machen, das ist meine Grenze, ne? Also das Stopp, heute geht's nicht. Und wie geht's Ihnen denn heute? Was denken Sie, wie geht's Ihnen? Fühlen Sie sich heute sicher den Abschied zu machen, ne? Also das heißt in so einem Ständigen, das eben das große Und. Ne? Ich finde es sehr wichtig, dass wir Verantwortung übernehmen für die Beziehungsgestaltung. Statt zu sagen, das Kind klammert zu sehr, wenn der Papa es verwöhnt, dann kann das nicht klappen. Das Kind kann doch nicht so lange schon in der Einrichtung bleiben oder die stillt ja noch. Ne? Also das heißt, wir haben so einige Sätze, die ausdrücken, dass wir die Verantwortung für die Beziehungsgestaltung, die wirklich nur unsere Verantwortung ist, an andere abgeben. Und das, was letztlich zu Hause ist, ist erstmal egal. Das, was wir gestalten, ist im Hier und Jetzt. Und wir haben die Möglichkeit, Beziehung zu gestalten. Und wir sind die ImpulsgeberInnen, um Beziehung aufzubauen, wahrzunehmen. Was fühlst du? Das interessiert dich. Ich bin da. Guck mal, ich höre dir zu. Ach, den Bagger. Ja, also das heißt, das wäre nochmal ein Riesenthema. Wie baut man jetzt Beziehungen auf? Aber das ist unsere Verantwortung, da in die Beziehungsgestaltung zu gehen. Und die Bedeutung der biografischen Erfahrungen berücksichtigen. Das haben wir schon thematisiert. Und Eingewöhnungsmodelle zu reflektieren. Wir haben die verschiedenen Modelle, die hier heute schon auch zum Teil benannt wurden. Das Berliner Modell, da geht es viel um Individualbeziehungen. Das Münchner Modell, da werden alle mit einbezogen. Das Tübinger Modell, beim Münchner Modell ist auch viel mehr Zeit eingeplant. Da geht es viel um die Strukturen und alles kennenzulernen. Tübinger Modell ist Peer Group Eingewöhnung, da ist der Fokus auf der Kindergruppe und der Elterngruppe. Partizipatorische Eingewöhnung, es gibt mittlerweile unglaublich viele Modelle. Manchmal ist es schwierig, den Überblick zu behalten. Partizipatorische Eingewöhnung, da geht es viel um eben die Beteiligten, alle mit einbeziehen. Das heißt, es ist sehr verwandt zur bedürfnisorientierten Pädagogik. Mir ist es immer wichtig, es ist letztlich ein bisschen egal, welches Modell ich nutze, solange ich quasi in diesen zwischenmenschlichen Momenten bedürfnisorientiert bin und gucke, was brauchst du, was fühlst du, was ist deine Grenze. Und genau da fühle ich mich am ehesten zugehörig zur partizipatorischen Eingewöhnung. Letztlich ist es aber eine Form von Beziehungsgestaltung. Rückschritte sind erlaubt, das zum Schluss. Manchmal ist das, also das ist ja auch so ein Thema von Eingewöhnung. Das ist manchmal so dieses erste Phase, zweite Phase und es wird immer, also man denkt, das ist so ein kontinuierlicher Prozess von, ja, und dann geht's immer besser und dann eingewöhnt. So. Das ist halt nicht so. So. Und zwar für alle Beteiligten. Und wir dürfen auch Rückschritte gehen. Ich mache extra Rückschritte, weil Rückschritte so negativ wirkt. Es ist einfach so, manchmal brauchen wir wieder die Sicherheit der begleitenden Bindungsperson. Dann ist sie wieder eine halbe Stunde dabei und dann kann sie sich verabschieden. Ja, dann und dann am nächsten Tag geht's vielleicht viel besser, aber dieser eine Moment war nochmal wichtig, dazu zu kommen. Natürlich müssen wir auch gucken, was können Eltern leisten. Ne? Aber da auch im Dialog zu sein, okay, sie können das nicht. Dann ist das heute so, dann findet der Abschied statt, sie gehen und ich gebe mein Bestes, um das Kind zu regulieren und ich bin da. Und das ist natürlich, dann ist nicht entscheidend, dass das Kind auf keinen Fall weint, sondern das ist, dass ich da ganz sicher bin, das Kind gut regulieren zu können und fürs Dasein zu können. Ja, die Individualität der Personen ernst nehmen, die kulturelle Unterschiede anzunehmen. Wir sind alle so unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche neuronalen Voraussetzungen schon allein. Manche sind viel reizoffener als andere. Das heißt wirklich, so unterschiedlich wie die Menschen sind, auch Ankommensprozesse zu gestalten. Statt loslassen müssen, also was erschwert Ankommen, Unbekanntes, Menschen, die mich nicht sehen, die meine Gefühle, meine Grenzen, meine Bedürfnisse nicht sehen, die nicht sehen, was ich mag, was ich lernen möchte, die mir nicht helfen, die, wenn ich in Not bin, das schafft einfach Misstrauen und das verhindert, dass ich loslassen kann. Ankommen dürfen. Was erleichtert Ankommen? Dass mir bekannte Menschen da sind, Menschen, die mich sehen, die meine Gefühle, Bedürfnisse und Grenzen achten, die wahrnehmen, wann ich emotionale Unterstützung brauche, die mir helfen, wenn ich in Not bin. Und all das schafft Vertrauen und Wohlbefinden und das ermöglicht, dass ich loslassen kann. Vielen Dank.
Ja, das war der Vortrag. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr konntet einiges für euch mitnehmen und vielleicht das eine oder andere nochmal in euren Gedanken hin und her wälzen und in eure Praxis integrieren. Wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit mir, könnt ihr das natürlich immer tun über meine Webseite lea.wedewart.de und mir gerne schreiben. Ich wollte noch einmal auf unser Programm aufmerksam machen, denn unser Programm in der BU-Akademie steht jetzt für 2026. Ich würde es euch wirklich ans Herz legen. Schaut da einmal rein. Es ist so wunderschön wieder geworden und wir haben dieses Jahr ganz, ganz tolle ReferentInnen. Inke Hummel und Corinna Scherwart und Andrea Tures. Und es geht um Neurodiversität und über Temperamente und herausforderndes Verhalten. Helia Schneider ist dabei, Kira Dahldrop, natürlich Katrin und ich. Und wir haben auch dabei Marjan Alemzadeh, die war auch schon mal hier im Podcast über bindungsorientierte Eingewöhnung, partizipatorische Eingewöhnung. Ich werde einen Kurs machen zum Thema mutig sein, verantwortlich handeln, verletzendes Verhalten einordnen und ansprechen. Simone Gottwald-Blaser von Merakita ist dabei und Laura Henriette Grimm. Andrea Tures. Ja, ein buntes Angebot. Schaut doch mal rein. Man kann das auch wunderbar runterladen und es ist ein schönes Handbuch. Also falls ihr das auch verschicken wollt, geht einfach auf unsere Webseite bo-pädagogik.de. Schaut es euch an, ladet es euch runter und wir freuen uns auf euch, wenn ihr beim ein oder anderen Kurs im nächsten Jahr dabei sein wollt. Ansonsten lege ich euch natürlich sehr ans Herz, immer gerne, wenn ihr Inhouse-Fortbildungen buchen wollt, dass ihr das auch gerne tun könnt. Wir haben ja Multiplikatoren, die auch tatsächlich vor Ort in den Regionen unterwegs sind. Also da auch gerne mal auf bo-pädagogik.de gucken und gerne schreiben, wenn ihr Inhouse-Fortbildungen buchen wollt. Zu den verschiedenen Themen, bedürfnisorientierte Pädagogik, achtsame Sprache, ja, Wörterzauber statt Sprachgewalt, Augenhöhe statt Strafen, diese ganzen Themen, da sind ja unsere Multiplikatoren drin ausgebildet. Genau, wir freuen uns, wenn unser Team einfach auch zu euch in die Einrichtungen kommen darf und wir gemeinsam wachsen können. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht mögt ihr auch noch ein Sternchen vergeben und die Folgen teilen, den Podcast teilen an Menschen, die dieser Podcast interessieren könnte, weil das natürlich immer die Reichweite erhöht und dann noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Ich wünsche euch jetzt erstmal eine wunderschöne Vorweihnachtszeit, ein bisschen Besinnung, ein bisschen Ruhe, ein bisschen Achtsamkeit. Ich versuche auf jeden Fall den Stress nicht so auf mich überschwappen zu lassen und so wie die letzte Folge hieß, 5 gerade sein zu lassen und durchzuatmen, wirklich durchzuatmen und nicht so, dass ich danach eigentlich dann erst den Urlaub bräuchte. Macht's gut, kommt gut ins neue Jahr und bis bald. Tschüss!
BOP, bedürfnisorientierte Pädagogik. Gemeinsam für starke, sich selbstbewusste Kinder und Fachkräfte.